Würdest du sagen, AutorInnen sind ein Volk für sich?
Ja, schon. Ich würde sagen, die sind ein Volk für sich, aber ich würde auch sagen, jeder ist ein Volk für sich selbst, weil AutorInnen am liebsten über ihren eigenen Scheiß
Sehr gut gesagt, sehr gut. Passt sehr gut zu diesem Buch, den Einstieg. Hervorragend.
Herzlich willkommen zu einer neuen Review von Lesen und Lesen lassen. Viel Spaß wünschen Martin und Maxe.
Pass auf, Maxi, ich habe dabei John Grisham, das Original aus dem Jahr 2017.
Aber der hat doch vorher schon Sachen geschrieben. Wie kann das das Original sein? Ja, mach weiter.
So lasse ich drinnen. Pass auf, der John Grisham hat sich nämlich mal zur Aufgabe gemacht, wie in diesem Fall mal nichts übers Gericht zu schreiben, sondern, wie soll ich sagen, seine Flügel auszubreiten und halt auch andere Genres zu
zu
bedienen.
fliegen.
Ja,
Fliegt
so,
John
ne,
Grisham.
halt, wie soll ich sagen, Romane zu schreiben über andere Themen, die auch spannend sind, wie in dem Fall. Und in diesem Buch geht es um Autoren. Und pass
Geht's auch
auf.
um Autorinnen?
Ja, vor allem es geht um eine bestimmte Autorin mit einem sehr wichtigen Auftrag, aber ein Schritt nach dem anderen. Das Buch fängt richtig geil an. Also worum geht es? Es geht um fünf Personen, die überfallen die Universität von Princeton und stehlen handgeschriebene Manuskripte von dem F. Scott Fitzgerald, die
Ah.
dort gelagert sind. Ne?
Ja.
Kennen wir von?
Ich habe mal einen Film gesehen mit Leonardo DiCaprio. Der hat den, glaube ich,
Der große
geschrieben.
Gatsby. Ja.
Ah, ja.
Genau.
Auch
Und da
Leonardo
kommen wir auch zum
DiCaprio.
Titel, das Original, weil das sind halt die Manu ne, originalen Manuskripte vom Fitzgerald, die da gelagert werden. Und fünf Typen machen einen Überfall auf Princeton. Und ein richtig geiler, dynamischer Einstieg ist es. Es hat was von Ocean's 11. Die
Okay.
Bibliothek ist in Aufruhr, FBI sofort vor Ort. Der Plan scheint perfekt zu sein, doch einer hinterlässt aus Versehen Blut am Tatort und seinem Türgriff, weil er sich
Ach so,
verletzt.
ein Depp.
Ja, und weil er sich halt irgendwo verletzt hat, der sagt den anderen das auch nicht, sondern wird schon passen. Es dauert keine 24 Stunden und schon hat das FBI alle fünf mehr oder weniger identifiziert. Oder halt auf dem Schirm. Das liest sich richtig gut, weil einer von denen, der gibt sich als Professor aus, der immer wieder diese Bücher besichtigen möchte, kann man ja, kündigt sich an und der weiß dann, wie diese Bibliothek von innen aussieht, ne? Welche Handgriffe sie dann später machen müssen. Und an Tag X ziehen sie den Plan dann durch und ich habe das gelesen und dachte mir, wow, okay, geil, wo, ne? Was passiert hier? Und dann wurden sie auch mehr oder weniger schon fast erwischt. Und die ersten werden dann vorerst überwacht und festgenommen. Der Rest wird nervös. Einer bringt sogar einen anderen um, weil er denkt, er kann ihm nicht mehr trauen. Ne? Das Ganze zerbricht relativ schnell. Und einer bleibt dann übrig. Der wird nicht festgenommen. Der schafft es halt irgendwie zu entkommen. Und genau der hat die Manuskripte und die muss er loswerden. Und deswegen kommen die erstmal in Umlauf, ne? Ins Ausland etc. Und die müssen dann schnell weg. Und das FBI oder die Polizisten können die alle erstmal nur so vorläufig festnehmen, weil halt die Beweise fehlen. Und es hängt alles so ein bisschen in der Luft. Und dann endet das erste Kapitel mit diesem Überfall. Nach diesem dynamischen Einstieg kehrt dann erstmal Ruhe ein. Wir lernen den Studenten Bruce Cable kennen. Der hat einen sehr reichen Vater, Firmenboss, ne? Ich habe ihn mir so vorgestellt wie Kater Carlo in so einem Anzug, ne, mit einem fetten Brummer und so. So ein self-made man, der dann auf seinen Sohn herabschaut und sagt, du enttäuschst mich, weil du so ein Freidenker bist. Ne? Du musst eigentlich meinen Laden übernehmen. Und dann will er ihn enterben, weil die Beziehung so schlecht ist zwischen Vater und Sohn. Und was passiert? Vater stirbt, bevor er sein Testament ändern kann. Ja. Und jetzt hockt der Junge auf ziemlich viel Geld und weiß nicht, was er damit machen soll. Und dann gibt es diese Insel, auf der die Geschichte dann spielt. Ich habe vergessen, wie die Insel heißt. Egal, auf jeden Fall ist er auf dieser Insel und sieht, so eine Buchhandlung wird frei. Einer verkauft die. Und nach ein bisschen hin und her kauft er von diesem Geld, was er geerbt hat, diese Buchhandlung und möchte halt einen Buchladen aufmachen.
Sehr bodenständig.
Ja, pass auf, und weil der Bruce Campbell halt schon immer eigentlich gut mit Geld kann, hat er dann natürlich den Preis gedrückt und gemacht, dass das alles passt und hat dann natürlich hochgerechnet, ob er damit sich halt gutes Leben machen kann, etc. Der hat ein Köpfchen, dieser Bruce Campbell, genau. Und was macht er aus diesem Laden, der eigentlich bankrott war und deswegen dicht gemacht hat? Der macht den erfolgreichsten Laden auf dieser Urlaubsinsel, macht er. Zudem macht er diesen Buchladen. Wie macht er das? Der macht unzählige Zählungen. Jedes Buch, das in seinem Laden ist, hat er gelesen. Der lebt Bücher und Autoren. Der lädt 1000 Leute zu sich ein. Ist ein Riesennetzwerker. Es gibt dann irgendein Institut zum Thema Buchveröffentlichung etc. Da arbeitet er sich hoch bis zum Chef. Der Typ schläft nicht mehr, sondern lebt wirklich nur noch für den Laden und für die Bücher. Und kein Autor in der Stadt kommt vorbei, quasi ohne ihm die Hand zu schütteln.
Okay.
Bücher sind sein Leben und deshalb ist der Laden so erfolgreich. Und er kennt alles und jeden, Netzwerkgenie, habe ich schon gesagt. Und außerdem ist ein, pass auf, außerdem ist ein Sammler seltener Bücher von Erstausgaben und Manuskripten.
Mhm. Jetzt kommt die Geschichte diese zusammen.
Ja, genau. So, ne, so langsam bildet sich da was. Jetzt pass auf. Und dann lernen wir eine dritte Person kennen, eine Autorin. Und zwar gibt es natürlich eine Versicherungsagentur, weil Princeton hat ja die Manuskripte versichert. Und diese Versicherungsagentur soll die Manuskripte besorgen. Der Beitrag, den man Princeton auszahlen müsste, aber sehr hoch ist, der geht in die Millionen, ist ja klar, ne? Bei so einer Hausnummer wie dem Fitzgerald. Ist es billiger sozusagen ist es viel billiger, jemanden Legitimes auf diese Insel einzuschleusen und herauszufinden, wo die Manuskripte sind. Weil Hauptverdächtiger ist nämlich der gute Bruce Cable. Und wer kriegt den Job? Und zwar, die hat einen schwierigen Vornamen. Ich weiß nicht, wie man den ausspricht. Mercer Man heißt sie.
Mercer?
Also Mercer, M-E-R-C-E-R.
Ja, Mercer.
Mercer Mann auf Deutsch, Man auf Englisch würde ich sagen, Mercer Man. Die wird beauftragt herauszufinden, ob die Manuskripte beim Cable im Laden in so einem Safe drin sind. Und wer ist sie? Sie ist eine verschuldete Lehrerin, die gerade ihren Job verliert. Und sie ist ebenfalls Autorin, die sich einen kleinen Namen gemacht hat, weil sie ein Buch rausgebracht hat, das gut bei den Kritikern ankam. Und die Agentur sagt zu ihr, hey, auf die Insel mit dir, deine Story ist, dass du quasi ein zweites Buch jetzt schreibst und deine Oma hat ja in so einem Haus gewohnt früher und da quartieren wir dich jetzt ein.
Mhm.
Und die bieten hier, lass mich lügen, ich glaube $250,000 für diesen Auftrag an, was Peanuts sind. Im Gegensatz zu dem, was die halt eigentlich an Pünsten zahlen müssten.
Mhm.
Und weil die halt ihre Schulden loswerden möchte und halt auch den Ort eigentlich früher geliebt hat, nimmt sie den Job an. Ist halt dann quasi so eine Art Agentin. Und während sie auf dieser Insel ist, lernt sie die unterschiedlichsten Autoren und Autorinnen kennen, die da auf der Insel wohnen und rumhängen und dann auch zu Lesungen in diesem Buchladen kommen. Und es wird sehr viel über Schreiben und über das Autorenleben gesprochen. Viele Klischees. Und auch so viel Witziges, weil Dinge kritisiert werden, die wir zum Beispiel auch im Podcast besprechen oder kritisieren. Ne? Und es gibt zwei Autorinnen, die lernt sie kennen. Das ist ein Pärchen, mit denen freundet sie sich an. Und die sind reich damit geworden, weil sie komplett überdrehte Romances schreiben, die jenseits halt von Gut und Böse sind. Das wird auch so in dem Buch wirklich so explizit von den beiden gesagt. Die sagen auch, die schreiben Schund, weil sich ihre eigentlichen Bücher, die sie schreiben, nicht verkaufen. Und mit dem Schund haben sie so viel Geld gemacht, dass sie jetzt sozusagen Geld und Zeit haben, um das zu schreiben, was sie schreiben möchten.
Ja, das klingt wie ein Plan. Ja. Ja.
Und die nehmen die dann so ein bisschen unter ihre Fittiche, weil diese Insel ist halt so ein bisschen, ne, diese Autoren da, so eine Art geschlossene Gesellschaft, die kennen sich da alle.
So ein Mikrokosmos.
Und man taucht halt ein.
Hm? So ein Mikrokosmos.
Ja, genau. Man taucht so ein in dieses Künstlerleben. Es wird viel damit gespielt, so, oh, die nehmen Bücher in die Hand und sagen, oh, das ist doch keine Literatur und bliblablub. Dann gibt's etwas Offeneren, dann gibt's natürlich auch den Alkoholiker, der eigentlich sehr gut schreiben kann, aber es halt nicht hoch hinaus schafft, weil er sich nicht unter Kontrolle hat und so. Viele Klischees, aber auch viel Spaß. Und wir haben immer eine Zeitbombe, weil der eine Räuber, der übrig ist, der will seine Manuskripte wiederhaben. Wir wollen die Mercer, die herausfinden soll, ob die Manuskripte tatsächlich da sind. Und ganz viele Themen eben rund ums Buch. Und das war gut. Ein Negativpunkt ist, ich dachte, am Ende gibt es wirklich eine Explosion. Aber das verläuft sich dann so ein bisschen. Ne, die Sachen, die kommen dann ins Rollen und so, aber es hat dann nicht so geknallt, wie ich dachte, dass es knallen wird.
Aber ist es dann, du hast es jetzt relativ leichtherzig auch beschrieben, also es fing an mit einem Raub und so weiter und ich dachte so, ja, okay, typischer Krimi-Stuff, aber das klang jetzt trotzdem relativ leichtfüßig, als würde sich der John Grisham auch so ein bisschen über diese Autoren- und Autorinnen-Typen auslassen. Ist das denn so eine leichte Lektüre oder hast du da schon noch irgendwie Thrill und Action drin?
Das ist schon eine leichte Lektüre und hier hinten steht auch drauf von der Süddeutschen Zeitung eine Liebeserklärung Grishams an die Welt der Bücher und ihre Autoren. Da wollte er wohl einfach wirklich mal vielleicht reflektieren, was er als Autor in seinem Leben so, wie er das wahrgenommen hat, ne, das Autorendasein. Es ist schon leicht, es gibt aber auch immer wieder dann Kapitel, wo du dann bei dem letzten übrig gebliebenen Räuber bist. Mhm. Und da geht er dann halt an entsprechende Quellen und fragt immer, wo ist das Buch? Und er spricht nicht unbedingt immer nur mit Worten, ne, sondern auch mit Taten. Das holt dich dann immer wieder zurück, weil die lebt dann auf dieser Insel, wo Friede, Freude, Eierkuchen ist. Und siehst dann so ein bisschen, wie kennst du Donnie Brasco mit Johnny Depp und Al Pacino? Das ist so ein Gangsterfilm,
also
da arbeitet der undercover, soll sich quasi in die Mafia einschleusen. Und benimmt sich dann mafiamäßig und dann ist es ein bisschen so wie, dass er schon zu weit drinnen ist, als dass er dann noch raus könnte.
Ja.
Und das ist dann bei ihr auch so, dass sie da so viele Freunde hat und so. Und die fängt dann auch was mit dem Cable an, weil der Cable ist so einer, das ist ein Verführer. Und es kommt keine Autorin in die Stadt, ohne dass sie bei ihm im Bett landet und so, ne? Die ist dann ein Teil von denen, soll ja aber den Cable eigentlich am Ende verraten und so. Es ist schon gut gemacht, aber man wird immer wieder daran erinnert, so, hey, da gibt's übrigens noch eine andere Partei, die auch Interesse an den Büchern hat. Mhm. Hat ein bisschen gebraucht, glaube ich, um die Spannung halt hochzuhalten, weil irgendwann wird dieser Alltag von ihr beschrieben, wie sie da auf dieser Insel chillt und so. Und manchmal schleppt sich schon ein bisschen. Da hast du wirklich diese Kapitel gebraucht, die dir zeigen, so, okay, eigentlich hat sie einen Auftrag, es geht hier um was.
Ja.
Aber es ist kein so ein richtiger Thrill, es ist mehr so ein Plätschern. Ja.
Würdest du dann sagen, dass das was ist für John Grisham-Fans, die auch die anderen Bücher von ihm gelesen haben? Und
ja, ja.
Ja, beantworte. Ja,
soll ich mal weiter?
Nee, mach du, beantworte erstmal die Frage.
Ja, weil der Grisham, der hat so ein, sein Schreibstil, der ist so, Stephen King ist so rough, ne? Stephen King sitzt auf einem Motorrad und hat die Lederjacke an, ne? Und ist cool. Und der ist so, der ist clever. Dem hörst du gern zu, wenn er spricht. Der Grisham, den beschreibe ich so. Das ist so einer, weiß ich nicht, wenn der dir Marketing Pitch macht über irgendein Thema, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass er mit wenigen Worten es schafft, dir etwas zu verkaufen. Mhm. So einer ist es. Der, ne, der hat Jokes immer parat und so und erzählt wirklich gute Geschichten. Und das ist nicht sein erster Ausflug raus aus dem Gerichtssaal. Vor Jahren habe ich von ihm schon ein Buch gelesen, das heißt Home Run. Und da steht Baseball im Fokus, weil er ja selbst so großer Baseball-Fan ist. Und da hat er auch eine Geschichte, wo das halt zentrales Thema ist. Und hinten raus hat er dann sogar eine Art Glossar gemacht oder eine Erklärung für Leute, die nichts mit Baseball anfangen können, wie das Spiel funktioniert. Und da habe ich zum ersten Mal im Leben auch verstanden, wie Baseball, also wie, ne, was ist Baseball, wie läuft es? Und er hat in dem Buch auch zum Beispiel in der Geschichte eine Anekdote erzählt, das wusste ich gar nicht, jetzt driften wir kurz ab, aber das macht nichts. Zum Beispiel, wenn jemand einen Home Run schlägt, dann rennst du trotzdem los, weil es früher respektlos war, quasi hinterher zu gucken. Nee, das ist arrogant, stehen zu bleiben und den Ball hinterher zu gucken. Das ist kein Fair Play, sondern du schlägst und rennst und sowas. Wusste ich nicht. Ne? Das ist interessant. Und solche Ausflüge macht der John Grisham wohl ein paar Mal. Ich habe bei Wikipedia nachgeguckt. Die Liste von diesen anderen Romanen ist nicht so lang, aber es gibt sie. Und das ist das Zweite, was ich gelesen habe. Und ich werde im Dritten nicht abgeneigt.
Und jetzt die Folgefrage, glaubst du, dass das ein Buch ist, das für andere AutorInnen interessant ist, weil es so den Spiegel vorhält? Und glaubst du auch, dass das Buch interessant ist für Leute, die keine AutorInnen sind? Und gibt das Buch dann einen guten Einblick, wie wir AutorInnen sind?
Ja, es ist schon sehr überzeichnet. Ich glaube, es ist für beide Parteien was, für Autoren auf jeden Fall, weil du findest da sehr viel wieder. Also alles, was da besprochen wird, hast du schon mal gehört, ja, wenn du was geschrieben hast und so. Und für Nicht-Autoren ist es auf jeden Fall auch lustig, weil die Figuren so schrill sind, diese zwei Autorinnen zusammenleben. Das sind halt welche so, ja, jeden Morgen Prosecco-Frühstück und ne, die Drinks und so reden, wie mir die Schnauze gewachsen ist und so. Also das ist für alle was. Und ich fand es halt auch witzig, weil, wie gesagt, da werden so Sachen besprochen, die wir auch im Podcast besprechen. Und dass sie zum Beispiel halt auch sagen, dass sie die sinnlosesten Romances schreiben, weil der Markt es frisst, ne? Und so. Solche Wahrheiten werden da halt auch ausgesprochen. Ja.
Ich habe deswegen, keine Fragen mehr, euer Ehren.
Deswegen checkt es aus. Wenn ihr die Legal Thriller von John Grisham nicht gemocht habt, dann ist das vielleicht was für euch. John Grisham, das Original, plätschert ein bisschen vor sich hin. Irgendwann wird es auch zu viel und man fragt sich so, okay, wann, ne, geht es jetzt ein bisschen näher an den Cable und fragt, ey, wo sind die Bücher, Mann? Es passiert dann zum Glück doch irgendwann und die Geschichte hat ein rundes Ende. Fand ich jetzt nicht so geil. Ich kann aber nicht für alle sprechen. Vielleicht findet ihr es geil. Checkt es auf jeden Fall aus.